Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des Radioclubs Böcklerplatz.
Alle Welt on Air. Begegnungen.
Hallo, was Sie jetzt gerade hören, ist Bürgerfunk.
Sie hören den zweiten Teil unserer Sendung, Haiti Freedom Dues.
Galliano sagt, und so, von Diktatur zu Diktatur, von Versprechen zu Verrat, summierten sich das Unheil und die Jahre.
Im Jahr 1991 wurde ein rebellischer Priester, Jean-Bertrand Aristide, mit 65% der Stimmen zum Präsidenten gewählt.
Auch Jean-Bertrand Aristide war Priester, stark geprägt von der Theologie der Befreiung. Wegen seiner radikalen Positionen war er aus dem Orden der Salesianer entlassen worden. Für ihn war das Grundproblem ein Klassenkonflikt. Der Konflikt zwischen der reichen Oberschicht und der extrem armen Mehrheit. Er kam in den ersten freien Wahlen des Landes an die Regierung als der Kandidat de Lavalas, der Basisbewegung des haitianischen Volkes.
Lavalas, die Lawine, unterstützte an allen Orten die Maßnahmen der neuen Regierung. Eine der wichtigsten Sofortmaßnahmen Aristides war eine radikale Säuberung und Neustrukturierung der brutalen Armee, die gemeinsam mit den Tonton Macoute, der paramilitärischen Elitetruppe der Diktatur, aufgebaut mit der Hilfe und dem Geld der amerikanischen Berater, die Bevölkerung jahrelang terrorisiert hatte.
Es war eine Zeit der unglaublichen Hoffnung, der Freude. Das konnte nicht gut gehen.
Aristide blieben nur wenige Monate Zeit. Das organisierte Volk, das in der Lavalas-Bewegung organisierte Volk und alle Sympathisanten wurden verfolgt, entführt, umgebracht. Aristide selbst wurde mit Hilfe der USA entführt und nach Venezuela geschickt. Allem Anschein nach wurde er im Ausland einer Behandlung unterzogen und anschließend, 3 Jahre später, auf den Schultern der Marines nach Haiti zurückgeschickt. Das war 1994, kurz vor Ende seiner Amtszeit.
2001 wurde er für eine zweite Amtszeit wiedergewählt, trotz allem.
In seiner zweiten Amtszeit, obwohl zum Teil gebrochen, geschwächt und hart geworden durch die ständigen Manipulierungen und Drohungen, wurden Schulen gebaut, der Mindestlohn verdoppelt, das Gesundheitssystem verbessert. Die Korruption der politischen Führungsklasse Haitis konnte Aristide nicht brechen. Ebenso wenig die Konspiration, die dieses Mal mit einer multinationalen Eingreiftruppe US-Amerikaner, Franzosen und Kanadier dem Experiment ein Ende setzte.
Die massive Medienkampagne auf lokaler und internationaler Ebene war erfolgreich. Aristide wurde beschuldigt, am Drogenhandel beteiligt zu sein, ein Tyrann zu sein, ein Killer.
Vielleicht aber war, wie einige Analytiker vermuten, der schlimmste Fehler Aristides sein scharfer Sinn für Gerechtigkeit. Er machte sich die Urteile des Internationalen Strafgerichtshofs zu eigen, der im Jahr 2000 in Rom erklärte, Sklaverei sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das niemals verjährt.
Aristide fragte sich, warum dann Haiti Millionen an Frankreich für seine Freiheit bezahlen musste. Er ließ eine detaillierte und aktualisierte Berechnung dieser ungerechten Schuld durchführen. Demnach hätte Frankreich mit Zins und Zinseszinsen 21 Milliarden 847 Millionen Dollar zurückzuzahlen.
Das war zu viel. Am 1. März 2004 wurde Aristide zum zweiten Mal entführt.
Port-au-Prince, 12. Januar, 4 Uhr nachmittags. Und die Erde beginnt zu zittern, erinnert sich die Haitianerin Evelyne Margron. Sie kann gerade noch ihrem Enkel zurufen, unter den Tisch zu kriechen. Die Erde zittert und ihr Enkel Matthias fragt, werden wir jetzt sterben, Oma? Kann sein, antwortet sie, aber ich tue alles, damit das nicht passiert. Sie bat alle um Vergebung, denen sie mit Worten oder Taten Übles getan hatte. Plötzlich hörte sie Stimmen, aber die Erde hörte nicht auf zu beben. Ich schrie, um den anderen zu sagen, dass auch ich unter den Trümmern liege. Ich schrie aus voller Lunge. Die Erde hört nicht auf zu beben und dann höre ich keine Stimmen mehr. Wir sind allein, Matthias und ich. Ich schreie ohne Unterlass, falls jemand uns hört. Matthias flüstert, sei still, Oma. Meine Schreie müssen ihm Angst machen. Eine Großmutter schreit nicht. Die Erde hört nicht auf zu beben.
Wir fragen Pelstra, hat diese heutige Tragödie einen Strich gemacht zwischen vor und nach dem Erbeben? Die Erfahrung dieses Tages im Januar, die Schreie, das Weinen, die Toten, die Verletzten, die unter den Trümmern ihrer Häuser starben, hat das Sie persönlich verändert, Sie selbst oder Ihre salesianischen Brüder?
Di tutte le domande che lei mi ha fatto, questa mi piace di più.
Von all Ihren Fragen ist das die Frage, die mir am meisten gefällt. Ich bin froh und ich bin stolz, Salesianer zu sein. Alle haben wir uns die gleiche Frage gestellt. Ich habe es schon gesagt, es geht nicht darum, jetzt Fotokopien der Vergangenheit zu machen, sondern alles neu zu denken. Nicht nur theoretisch, das reicht nicht. Wir brauchen Strukturen, um langfristige Wirkungen zu erreichen.
Die Salesianer in Haiti haben zur Bildung einer multidisziplinären Gruppe aufgerufen, in der Priester und Laien arbeiten. Haitianer und Nicht-Haitianer, Pädagogen, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure, Architekten. Pelstra setzt große Hoffnung in diese Etappe.
Noi abbiamo avuto cinque case completamente distrutte. Ora i Salesiani.
Unsere Situation in Haiti ist sehr schwierig. Alle unsere 5 Häuser wurden komplett zerstört. Während ich mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, blieben meine Kollegen dort, lebten wie der Rest der Bevölkerung in Zelten. Aber sie erschufen eine Struktur, um nachzudenken, zu reflektieren, neue Ideen zu finden oder aufzufrischen, um unsere Mission als Erzieher in Haiti in Zeit und Raum zu konkretisieren. Ich glaube so sehr an diese Berufung. Erziehen, Bürger formen. Deshalb bin ich stolz, heute Salesianer zu sein.
Incomincia con l'educazione, educare, formare cittadino. Quindi sono fiero. Io le dico, sono fiero di essere salesiano adesso.
Pelstra, warum sind Sie heute so besonders stolz darauf, dem Orden der Salesianer anzugehören?
Perché?
Weil wir, die Salesianer, nicht sofort dabei waren, schnelles Geld zu bitten oder auf die Schnelle ein paar Schulen wieder aufzubauen und dann ein schönes Foto nach Rom zu schicken. Nein, nein, nein. Wir haben uns Zeit genommen, um diese Geschichte zu hinterfragen, darüber nachzudenken, in Großbuchstaben, über diesen Teil der Geschichte, der jetzt gerade passiert. Wir dürfen diese Chance nicht vorübergehen lassen.
Sie haben den Eindruck, dass die Leute hier nicht verstehen, was in Haiti passiert. Aber wir wollen verstehen. Wir wollen, dass viele Menschen verstehen.
Di questa non comprensione. Per esempio, questa mattina avevo un incontro con delle persone. E io dicevo.
Das mit dem Verstehen. Heute Morgen hatte ich ein Treffen hier in Deutschland mit ein paar Personen, die Informationen über Haiti haben wollten. Ich erzählte ihnen von der Erziehung, die wir den Straßenkindern geben, und ich sagte unter anderem, dass wir auch Kosmetikkurse anbieten.
Quindi questa cosmetologia fu come se Noi, salesiani, invece di occuparci dei poveri, facciamo cosmetologia.
Oh, die Leute reagierten entsetzt. Was? Kosmetik? Für die Armen? Kosmetik ist nur etwas für die Reichen. Dann erzählte ich ihnen, dass die Leute in Haiti ihre Wäsche waschen lassen. Oh, stellen Sie sich vor, sagte ich. Die Leute leben in Slumhütten, ohne Wasser, ohne Licht. Es ist einfacher, die Wäsche auszugeben zum Waschen. Wie viel kostet das? Ein paar Centime. Es bedeutet Arbeit, Jobs, wie bei der Kosmetik. Kleine Jobs, um sich ein Stückchen Leben zu verdienen. Aber die Leute haben es nicht verstanden. Wie können die Salesianer Kosmetikkurse geben, anstatt sich um die Armen zu kümmern? Die Wirklichkeit auf Haiti ist so verschieden. Wir kennen eine recht große Organisation, eine Nichtregierungsorganisation, die auch mit Straßenkindern arbeitet. Sie verfügten über viel Geld, also installierten sie mitten im Slum eine große Bäckerei, eine Brotfabrik. Zwei Tage später war die Brotfabrik zerstört. Klar, der Nachbar gegenüber backte Brot, der Nebenmann ist auch Bäcker, der an der Ecke backte Brötchen. Und da kommst du mit dieser Mega-Brotfabrik. Sie haben sie angesteckt. Die Menschen verteidigen sich, verteidigen ihr Überleben. Sie verbrannten die Brotfabrik und es sind Menschen gestorben. Aber das ist die Verzweiflung. Die Leute sind verzweifelt. Das ist so wichtig zu begreifen. Oft schaffen wir es nicht, wir Weißen, ich bin selber ein weißer Haitianer seit 34 Jahren, und es ist oft schwer zu verstehen. Es ist einfacher, mit unseren eigenen Maßstäben zu urteilen. Wir können nicht denken wie Sie, aber wir werden nie begreifen und wir werden Ihnen niemals helfen können, wenn wir die Wirklichkeit nicht begreifen.
Die horrenden Entschädigungszahlungen, die Frankreich seiner ehemaligen Kolonie aufzwang, bereiteten den Boden. Die Marktliberalisierung der letzten Jahre erledigte den Rest. Vor ein paar Wochen tauchte ein aufsehenerregendes Video im Internet auf. Darin wird bekannt gegeben, das französische Außenministerium habe beschlossen, die Kolonialentschädigung, die Haiti an Frankreich gezahlt hatte, zurückzuerstatten.
Frankreich wird die historische Schuld von 90 Millionen Goldfranken, die Haiti Anfang des 19. Jahrhunderts an Frankreich nach der Unabhängigkeit gezahlt hat, zurückerstatten. Das Ministerium erklärt, dass Haiti lange genug die Bürde der Auslandsschuld tragen musste und seine eigene Entwicklung gelähmt war durch die Abbezahlung der Schulden. Während zu langer Zeit sei Haiti durch permanente Katastrophen destabilisiert worden. Die Katastrophe, die das haitianische Volk erlitten hat, sei nicht nur das Ergebnis des Januarbebens. Zum großen Teil sei sie das Resultat einer langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Politik.
Soweit der Inhalt der Erklärung gemäß dem veröffentlichten Video. Bald stellte sich heraus, das Video war gefälscht und der Ministeriumsvertreter ein Schauspieler.
Verantwortlich für das Video erklärte sich die Organisation CRIME, auf Deutsch Komitee für die Zurückzahlung der Haiti abgepressten Entschädigung. In einem Interview mit Democracy Now! Erklärten sie, die Ankündigung war eine Fälschung, ein Betrug. Aber der wirkliche und große Betrug, um den es hier geht, ist das bisschen, das Frankreich, USA und Kanada Haiti als Hilfe nach dem Beben angeboten haben, im Vergleich zu dem, was man den Haitianern als Entschädigung schuldet.
Die französische Regierung erklärte, dass sie erwäge, gegen die Verantwortlichen Klage zu erheben.
Genau diese Länder sind die Verantwortlichen dafür, dass die Mehrheit der haitianischen Bauern zu Bettler oder Bootsflüchtlingen wurde.
Zurück zu unserem Gespräch mit Pater Stra. Wir fragen ihn konkret, wie arbeiten die Salesianer in den ärmsten Vierteln von Port-au-Prince mit den Straßenkindern? Was ist ihnen wichtig? Diesmal antwortet er auf Englisch.
I am deeply convinced that there is no education without liberty. Freedom.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass es keine Erziehung gibt ohne Freiheit. Deshalb haben wir unsere Arbeit in drei Stufen organisiert. Der erste Schritt findet auf der Straße statt. Wir gehen auf die Straße, um die Jugendlichen zu treffen, mit ihnen zu sprechen. Nur mit ihnen zu sprechen und erfahren, was sie brauchen. Aber nicht, um auf ihre Bedürfnisse zu antworten, nicht, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Noch nicht, außer in Notfällen. Sonst nur, um sie zu kontaktieren, um zu erfahren, ihre Wirklichkeit kennenzulernen. Nicht nur darüber in den Zeitungen zu lesen oder im Radio zu hören oder in einem klimatisierten Bürogebäude. Jeden Tag da sein, jede Minute. Manchmal auch nachts. Ich bin damals einmal die Woche auch nachts da gewesen. Den zweiten Schritt nennen wir Hof. Die Jugendlichen können kommen, wann sie wollen, damit sie das kennenlernen, fern von der Gewalt und der Unterdrückung auf den Straßen. Sie können kommen. Sie bekommen Wasser, ihnen werden Aktivitäten angeboten, vor allem aber treffen sie auf Menschen. Auf Erzieher, die bereit sind und in der Lage sind, mit ihnen zu reden, ihnen zuzuhören, sich auszutauschen. Völlig frei, das ist das Wichtige. Wir pushen sie nicht. Ich gebe ihnen nie eine Mitfahrmöglichkeit in meinem Wagen. Nein. Wenn du kommen willst, dann komm. Lauf zu Fuß und komm. Von da ab helfen wir ihnen, wenn sie bereit sind, zu ihren Familien zurückzugehen. Das ist das erste Ziel. Das nächste Ziel ist, wenn sie bereit dazu sind und die Voraussetzungen dazu mitbringen, manchmal sind sie zu jung oder zu alt, gehen sie in die dritte Phase. Also, die erste ist die Straße, die zweite der Hof und die dritte ist La Caille, das Heim, die Familie. Denjenigen, die nicht in der Lage sind, zu ihren Familien zurückzugehen, denen geben wir die Möglichkeit, einen Beruf zu lernen. Wir haben Kurse für mehr als 250 Jungen und Mädchen, wo sie einen Beruf lernen, auch Kosmetik zum Beispiel. Viele der Mädchen verdienen sich später ihr Geld mit Kosmetik. Okay, das ist unsere Struktur. Eine Voraussetzung dafür ist Freiheit.
Okay, that is the structure. One condition is freedom.
Zum Abschluss erzählt uns Pater Stra eine bewegende kleine Begebenheit.
I remember, and I'm pleased about that. Once I went to the prison, to the jail.
Ich erinnere mich an eine Geschichte. Einmal fuhr ich ins Gefängnis, um ein paar Jungs rauszuholen, die im Gefängnis gelandet waren. Sie saßen dann auf meinem Pickup und ich wollte sie nach Hause fahren. Als ich sie rausholte, sagten sie zu mir, mon père, genauer gesagt, mon père, auf Kreolisch, freedom dus.
Exact, mon père, because air does exist in Kreol, mon père. Mon père, freedom dus.
Während wir diese Sendung vorbereiten, kommt die Meldung, Haiti drohe ein Hurrikan.
Wir bedanken uns herzlich bei Pater Stra für das intensive Gespräch. Wichtige Quellen für die Sendung waren die Texte des lateinamerikanischen Schriftstellers Eduardo Galeano und des panafrikanischen Historikers Antomé Tosidje. An dieser Sendung mitgewirkt haben Eva Despineux, Thomas Hoffmann, Carlos Müller, Hansi Hirsch, Brigitte Lang und Graciela Salzamendi. Schnitt Cynthia Davanzo. Sie hörten eine Co-Produktion von Alle Welt on Air mit dem Arbeitskreis Eine Welt St. Georg, Köln. Weitere Infos auf der Website ak-eine-welt.org. Unsere Sendung finden Sie zum Download auf alleweltonair.de. Bis zum nächsten Mal.